La bête afghane.
Willkommen zum Weltaufgang, wo wir uns mit Menschen unterhalten, die sich darum kümmern, dass wir in eine gute Welt gehen können und die Bestandteile für diese gute Welt vorbereiten und darüber nachdenken und aktiv sind. Und ich freue mich ganz besonders, heute Verena hier zu haben.
Freue mich auch.
Und mit Verena zu explorieren, was ihre Sicht und ihre Aktivität in diese Richtung sind. Und wie immer starten wir mit dem schwierigsten, der schwierigsten aller Fragen. Verena, wer bist du?
Ja, es ist eine schwierige Frage und es ist eine Frage, die man sich selber, glaube ich, öfter stellen sollte. Ich war jetzt auch gerade mal bei einem Abendevent, das hieß Who Am I? Und das war sehr augenöffnend, muss ich sagen. Aber in diesem Zusammenhang weiß ich das, glaube ich, ganz gut, wer ich bin. Mhm. Ich bewege mich schon seit vielen Jahren zwischen der Corporate-Welt, also das ist meine berufliche Legacy. Ich habe in Großkonzernen gearbeitet, viele Jahre, aber auch zwischen dieser Visionary-Creative-Welt. Das war auch immer meine Rolle. Also ich war nie die typische Corporate Executive Mitarbeiterin oder Führungskraft. Ich war aber auch in meinem damals sehr privaten Umfeld, wo ich viel mit kreativen Leuten zu tun hatte. Da war ich dann aber auch immer irgendwie so ein bisschen die Spießerin, weil ich ja eigentlich aus dem Großkonzern gekommen bin und dort gearbeitet habe. Also ich habe mich immer zwischen diesen Welten bewegt. Und heute bin ich jetzt selbstständig schon lange, schon seit 17 Jahren, und arbeite aber weiterhin mit Corporates, also mit großen Unternehmen, die gewachsen sind, weniger mit Startups, die kenne ich, das sind so meine Sparing-Partner, mit denen tausche ich mich aus. Aber meine wirkliche Arbeit ist in großen Konzernen und da arbeite ich an Zukunftsstrategien und an Innovationsinitiativen und dann auch an neuen Geschäftsmodellen. Ich mache keine Ventures, also so diese Accelerators on the side, da war ich mal so ein bisschen involviert, sondern mit denen habe ich zu tun, aber mich interessiert eigentlich die Transformation im Kern. Also wirklich ein großes Unternehmen dabei zu begleiten, zukunftsfit zu sein, in 10, 20, 30 Jahren auch noch erfolgreich auf dem Markt zu sein.
Wenn ich mir das so vorstelle, du in einem Spannungsverhältnis zwischen Corporate und Kreativität und Transformation ist ja immer ein Spannungsverhältnis zwischen heute und irgendwann in der Zukunft, scheint so das Aushalten und vielleicht sogar das sich freuen an solchen Spannungsverhältnissen etwas zu sein, was tief in dir angelegt ist. Kannst du dich erinnern an irgendwas, an Erlebnisse oder Situationen aus deiner Kindheit vielleicht, die da schon drauf hindeuten, also wo du so ein Manager zwischen Spannungsverhältnissen sein konntest?
Ja, also lustig, dass du das sagst, weil ich habe mir das jetzt gerade mal so überlegt für meinen TED-Talk, da hat man ja immer so ein bisschen eine persönliche Story am Anfang. Und das ist ganz lustig, weil ich bin aufgewachsen in Innsbruck, also einer relativ kleinen Stadt in Tirol, relativ konservativ in den 1980er Jahren. Und meine Familie war sehr ungewöhnlich, weil meine Mama hat, also meine Mama ist Ärztin und die hat sozusagen das Familieneinkommen gesichert. Und mein Vater war zu Hause, der war so unser Sparing-Partner. Also der hat uns auch intellektuell sehr viel mitgegeben, meinem Bruder und mir. Aber wir hatten natürlich, wir waren die Einzigen in unserer Schule, die so eine Familie hatten. Also da waren ja alle, also die Normalos hatten so eine Mama, die vielleicht in Teilzeit arbeitet oder zu Hause ist und einen Papa, der halt irgendwo arbeitet, ja, und sich um das Familieneinkommen kümmert. Und ehrlich gesagt, so als Kind will man ja dazugehören eigentlich. Ja? Also da will man eigentlich nichts anderes als so sein wie die anderen. Und da habe ich mich dann aber irgendwie dran gewöhnt und habe dann so in meinem Teenageralter habe ich dann angefangen, so meine Individualität zu zelebrieren. Ja, also das war dann meine Strategie, weil schlussendlich, man muss sich ja mit sowas auch nicht unwohl fühlen, sondern da habe ich mal gedacht, na gut, das ist so. Und deswegen, ich glaube, aus dem ist es auch entstanden. Und dann habe ich ja irgendwie doch was Solides studiert, obwohl ich ja irgendwie eigentlich auch was Künstlerisches machen wollte. Habe ich aber dann nicht. Dann habe ich BWL studiert, also eigentlich was ganz Klassisches, und stand dann aber bei meiner Berufswahl wieder vor der Entscheidung, gehe jetzt in, also damals gab es halt diese fancy Kreativagenturen, was ja auch ein Berufsweg ist, wenn man BWL studiert hat, oder mache ich eben irgendwas in einem Konzern. Also das war damals ja auch für BWLer, so Großkonzerne waren ja so ein wirklich toller Berufsweg. Und da habe ich mich dann mit einer Freundin unterhalten, die gesagt hat, du Verena, ganz ehrlich, wenn du jetzt in irgendeine Agentur gehst, da sind eh alle so wie du. Ja? Geh doch in einen Konzern, geh doch wirklich in die Wirtschaft. Dort hast du, da kannst was bewirken, weil da bist du anders. Ja? Und das war dann auch so meine Strategie. Ich habe ja jetzt in so diese Pharmakonzerne, in denen ich gearbeitet habe, da war ich jetzt nicht so typisch, ja, aber trotzdem konnte ich mich eigentlich ganz gut auf die Leute einstellen. Es hat mir gefallen, weil es war sehr international und da waren ganz unterschiedliche Menschen, die ja natürlich dann schon auf ihre Art schon einen Weitblick haben, und man musste sich ja auch mit verschiedenen Kulturen auseinandersetzen, so, das hat mir schon wirklich gut gefallen. Trotz allem war ich schon jemand, der jetzt nicht unbedingt sich dieses Berufsbild normalerweise aussucht. Und aus dem heraus ist natürlich auch entstanden, dass ich da immer wieder so an Grenzen gegangen bin. Ja, also ich hatte damals auch, als ich zu arbeiten begonnen habe, auch keine Familie, das war mir irgendwie auch egal. Ja. Also ich bin die Risiken halt eingegangen. Ich wollte Dinge ausprobieren, das habe ich immer schon gemacht. Ja. Das war die dreifache Arbeit, muss man auch sagen, aber ich hatte halt da Lust drauf. Und ich habe eben Sachen getestet, probiert, mit Underdog-Agenturen zusammengearbeitet. Das war ja auch nicht so typisch. Die musste man auch steuern, die waren halt nicht der Safe Bet, ja, aber die haben coole Ergebnisse gebracht, und das ist natürlich schon aufgefallen in diesem Pharma-Umfeld, wo ich mich bewegt habe, wo man ja auch sehr viele Regularien zu befolgen hat und so weiter, also was ich auch immer beachtet habe, das war jetzt eigentlich nicht das Problem, man musste sich halt damit beschäftigen, was möglich ist. Und aus dem heraus habe ich dann vor, das ist jetzt schon lange her, 2008, auf eigene Faust ein Innovationsprogramm gestartet. Und da hat man mir dann auch vertraut. Damals habe ich mich gewundert, dass es so leicht ging, aber schlussendlich habe ich ja da schon was vorgelegt. Und die haben gesagt, na gut, hat ja bis jetzt auch immer geklappt, dann mach mal. Ja. Und das war eigentlich eine schöne Erfahrung. Muss ich auch ehrlich sagen, hätte ich jetzt sozusagen ohne diese Konzernunterstützung, wo ich 4 Jahre lang eben ein Innovationsprogramm außerhalb der R&D gemacht habe. Ohne dem hätte ich ja meine Selbstständigkeit gar nicht so einfach starten können. Also da bin ich sehr dankbar, dass ich diese Chance gekriegt habe. Man muss halt fragen. Und es war ja schon so, also ich musste dafür ja auch das Unternehmen offiziell verlassen und bin dann quasi in einer anderen Rolle wieder eingestiegen, als selbstständige Beraterin hieß es damals, auf einem Einjahresberatervertrag, der dann halt mehrfach verlängert wurde. Aber es war eine tolle Chance, und daraus ist halt dann auch mein Unternehmen entstanden,
Okay.
Mit dem ich heute noch unterwegs bin, ja.
Und also im Kern hast du irgendwo tief in dir angelegt, dass du gut mit Spannungssituationen umgehen kannst und diese Spannungssituation dann aber auch in Wirkung entfaltest. Ja, weil
Ja.
das habe ich gehört, dass es schien mir der ausschlaggebende Grund dafür, dass du in Corporate gegangen bist und nicht in das, was vielleicht irgendwie viel lockender und glänzender ausgesehen hat, nämlich eine spannende Digitalagentur, war der Kommentar von der Freundin, die gesagt hat, da hast du mehr Wirkung. Ja,
Ja.
und das dann auszubauen in Innovationsprogramme, die gerade mit diesen Spannungsverhältnissen arbeiten, aber Wirkung entfalten, ist ein logischer Schluss. Das macht für mich alles Sinn. Dazu
War,
muss man
also es,
aber, okay,
ja.
jetzt sag.
Ja, ist, es ist aber organisch passiert, ja. Also ich muss jetzt auch sagen, das war jetzt nicht es war jetzt nicht so mein großer Masterplan. Aber es war schon dieses Gefühl, ja, das ist ein Umfeld, da bin ich anders und dadurch kriegt man auch mehr Sichtbarkeit und dadurch kann man was bewirken. Ganz genau so ist es, ja.
Und wenn man was bewirken möchte, braucht man ja zumindest eine These darüber, wohin das gehen soll, ne? Damit man nicht in die falsche Richtung wirkt. Und das wiederum erfordert die Auseinandersetzung oder das Entwickeln eines Bildes, eines Traums, einer Hoffnung davon, wo das hingehen soll, ne? Und jetzt kann ich mir das für so einen Konzern gerade noch vorstellen, aber wenn wir dann im Konzern sind, muss man ja noch mal weitergehen. Da muss man sich fragen, wie sieht denn die Welt um den Konzern aus, ne, irgendwann? Und dann wird dieser Traum, diese Vorstellung, diese Hoffnung immer größer und irgendwann muss man sich so ein Bild machen, wie könnte das denn sein auf dieser Welt, wie man gut leben kann? Und das hilft uns dann wieder, uns auszurichten. Und bevor ich also einsteige oder wir einsteigen in, was machst du eigentlich, fände ich es interessant, noch ein bisschen zu entfalten, was sind so die Outlines, die Perspektiven, der Horizont, in den du uns träumen möchtest?
Ja, also prinzipiell einmal so im Konzern, was für mich auch der ausschlaggebende Punkt war, warum ich dann diese Idee entfaltet habe, Innovation in den Konzern zu bringen. Also Innovation gab es ja natürlich. Also so Pharmakonzerne haben ja große Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Das ist ja schon innovationsgetrieben, aber sozusagen in einem Kerngeschäft, ja. Mir hat damals dieser Blick nach außen gefehlt. Also das war wirklich genau der Impuls, wo man dachte, damals hat man viel über Trends nachgedacht. Da war ja noch so John Nesbitt der Erste, der diese Megatrends definiert hat. Und dann gab es das Zukunftsinstitut, mit denen wir einige Male vorher schon zusammengearbeitet haben, wo ich mir dann auch gedacht habe, naja, Strategien sollten sich ja ein Stück weit auch daran orientieren, was gibt es denn da noch? Ja, also so ein Pharma-Geschäftsmodell funktioniert ja wirklich, wie viele Leute haben diese Krankheit und dann entwickelt man da in einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung ein Molekül dafür, das gut funktioniert und das ist sehr wissenschaftsgetrieben. Aber es gibt ja natürlich auch Dinge, die jetzt im Gesundheitsbereich wichtig sind, wie Prävention oder eben diese ganzen digitalen Themen, die dann wirklich jetzt ja wahnsinnige Chancen auch bergen im Bereich der Diagnostik mit KI und so weiter. Also da gibt es schon viel mehr, was man machen kann, was jetzt nicht mehr so ganz in dieses Kerngeschäftsmodell hineinfällt. Und das war halt so damals auch ein Gefühl, diesen Blick nach außen zu richten und einmal zu schauen, was tut sich denn da so? Und damals, als ich das gemacht habe, war das jetzt nicht die KI, aber es war natürlich schon Digitalisierung. Es waren viele neue Kommunikationskanäle, die da gerade entstanden sind. Das Marketing hat sich extrem verändert. Und da gab es schon so ein paar Themen, auf die man sich also ad hoc gleich draufsetzen konnte. Das habe ich damals gemacht. Und das war auch erfolgreich, ja. Wir haben viele Dinge ausprobiert. Das war eine richtig schöne Sandbox. Ja, hat Spaß gemacht. Und dann ging es halt in die Selbstständigkeit, auch mit Corporates, dann halt auch anderen und so weiter. Und jetzt muss man sagen, so seit, ich würde sagen, ziemlich genau 5 Jahren, also seit der Pandemie, da ist schon in der Welt auch was passiert, was jetzt echt interessant ist. Also ich persönlich finde es eine spannende Zeit. Es ist aber natürlich auch eine Zeit, wo sich Leute viele Sorgen machen, weil diese Veränderungen so wahnsinnig schnell gehen. Und das sind ja jetzt nicht nur positive Dinge. Also so die Energiekrise, die wir in Europa und auch in Österreich, Deutschland vorwiegend, die also Unternehmen große Probleme machen, weil Energie einfach zu teuer ist im Moment. Technologische Sprünge wie die KI, das ist natürlich toll, dass man da so diese ganzen generativen KI-Tools ausprobieren kann, die erleichtern einem ja auch die Arbeit, da gibt es unglaublich viele neue Möglichkeiten, aber man macht sich natürlich schon Gedanken darüber, was heißt denn das für uns als Menschheit, ja, was passiert denn da noch alles? Also ich habe jetzt vor 1,5 Monaten war ich auf so einem KI-Kongress in Berlin und da war eine Familie auf der Bühne, die haben einen digitalen Zwilling ihres toten Sohnes angelegt, ja, und damit der quasi sozusagen sein Bewusstsein in einem KI-Agenten weiterlebt. Also das ist dann schon creepy und das erinnert mich dann auch an so Filme wie Transcendence mit Johnny Depp, den ich damals schon, also der hat mich berührt, der Film, weil ich mir dachte, boah, das ist schon krass, wenn man sein ganzes Bewusstsein auf eine Festplatte hochlädt und man wird unsterblich, ja, also das ist, und das sind schon Dinge, also das geht jetzt schon so ein Stück weit in die Richtung, oder man füttert mit all seinen Fragen die KI, ja, und trägt so zu einem globalen, kollektiven Bewusstsein bei. Ja, also das muss man sich schon überlegen. Will ich das jetzt wirklich alles hergeben? Also ich meine, wenn diese Dinge wenig oder nichts kosten, ist man ja selber das Produkt. Ja? Da muss man schon, also da sind viele Dinge im Umbruch und dann natürlich geopolitisch tut sich viel. Die ökonomischen Machtverhältnisse verändern sich. Also wenn man nach China schaut, was da abgeht, also das ist schon, da sollte man jetzt auch hier in Europa wirklich aufwachen. Ja, also dieser Wohlstand, den wir hier aufgebaut haben über viele Jahre, der ist nicht mehr so agmate Wiesen. Ja, und da tut sich viel, das macht Druck. Also man muss da hinschauen. Und dann natürlich auch gesellschaftliche, politische Veränderungen. Also wir sehen diese Rechtsrucks und so, die passieren ja jetzt auch nicht zufällig. Also es sind viele Dinge, die so gleichzeitig passieren und ich habe mich jetzt schon so sehr damit beschäftigt, weil diese Geschwindigkeit ich ja auch spüre und dann denkt man sich, na gut, jetzt, ich bin im Innovationsbereich, also es geht ja mir manchmal auch zu schnell, ja, und da ist dieses Bild, dieses Schwungrads, das finde ich ganz gut passt, weil diese ganzen Veränderungen, die befeuern sich ja gegenseitig. Ja? Das beeinflusst sich und beschleunigt sich. Und das ist wie ein Schwungrad, das, wenn das erst einmal in Bewegung kommt, dreht sich es immer schneller. Und das, wir spüren das. Und daraus, also wenn man jetzt wieder auf die Unternehmen zurückkommt, da entstehen schon Risiken. Ja? Weil jetzt halt Innovation nicht nur neben einem soliden, stabilen Kerngeschäft passiert, wo man sagt, okay, ich strecke mal meine Fühler aus, da gibt es noch mehr, sondern es geht jetzt schon auch ans Kerngeschäft. Ja, es gibt große Unternehmen, deren Geschäftsmodelle wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren nicht mehr funktionieren. Und da ist mir eben so eine Studie aufgefallen, da gibt es so eine amerikanische Unternehmensberatung, AlixPartners, die machen einen Disruption Index jedes Jahr. Die haben in diesem Jahr 2025 3200 CEOs weltweit befragt. Und 2/3 von denen sehen ihr Kerngeschäft in der Disruption. Also das ist schon, mal eine Ansage, ja. Also das, da muss man sich jetzt schon warm anziehen und wachsam sein und auch frühe Signale erkennen. Ja, das ist also, weil daraus, und das haben wir jetzt schon gesehen, gerade in den letzten 5 Jahren, dass aus diesen frühen Signalen ganz schnell große Dynamiken entstehen können. Und das bringt auch so unser Megatrendverständnis so ins Wanken, weil die Trends werden von der Gegenwart überrollt. Ja? Also da kriegen schnell so große Dynamiken wie eben Nachhaltigkeit, was ja, also ich finde das auch nach wie vor wichtig und ich sehe auch viele Unternehmen, die da draufbleiben, ja, aber das hat schon eine Breitseite gekriegt jetzt in den letzten
Jahren. Auf jeden Fall.
Jahren, ja. Und da muss man jetzt schon sehr wachsam sein. Und das heißt halt für Unternehmen, und das ist halt bei großen Unternehmen schon oft die Schwierigkeit, man muss schnelle Entscheidungen treffen, ja. Und man muss iterativ sozusagen mitgehen und anpassen. Und das ist in so großen Strukturen oft wirklich schwierig. Und jetzt sehen wir natürlich auch, dass in großen Unternehmen auch agile Transformationen stattfinden und so. Also jetzt haben schon viele erkannt. Aber trotzdem, es geht so global galaktisch gesehen immer noch langsam. Ja, das
also, ja, genau. Zusammenfassend höre ich, dass du sagst, es geht auf der einen Seite exponentiell alles besser vielleicht, ne? Ja, also Technologie und so weiter. Und auf der anderen Seite geht es aber exponentiell auch schlechter. Ne? Ökosystemischer Zusammenbruch und all diese Dinge. Und das sind Zutaten, aus denen sich Zukunft formt. Und man muss in der Lage sein, diese Zutaten zu erkennen und in ein kohärentes Ganzes zu bringen, um die richtigen und auch die schnellen Entscheidungen zu treffen.
Ja, ob die dann richtig sind, also ich glaube, daran muss man sich gewöhnen, dass man sagt, okay, ich erkenne ein Signal, das könnte was sein, da schauen wir jetzt mal hin, ja, und wir explorieren das. Man muss aber auch Dinge verwerfen, ja, also ich glaube, das ist schon ganz wichtig, das ist eine andere Herangehensweise, die man braucht, ja, also große Unternehmen arbeiten halt sehr stark in Strukturen, ja, die lösen sich jetzt auch sukzessive auf, die werden agil, man stellt sich jetzt auch mittlerweile so auf, dass man eben Möglichkeiten schafft, dass man etwas erkennt und da ein Team rumformt und das mal ausprobiert, also das sieht man schon, dass das passiert. Es gab ja schlaue Leute, die haben sich schon vor 20 Jahren oder 15 Jahren mit diesen Themen befasst. Also dieses Buch von Nassim Taleb, Anti-Fragile, das wurde ja schon 2012 geschrieben. Und der hat sich mit Antifragilität auseinandergesetzt. Und das geht über die Resilienz hinaus. Ja? Also resilient ist man ja, wenn man sozusagen widerstandsfähig ist und Krisen gut meistern kann und dann sozusagen in seinen Ausgangszustand zurückkehrt. Jetzt ist es aber so, dass sich das alles so schnell dreht und dass man eben genau durch diese Veränderungen, auch Schocks und was es halt so alles gibt, was passiert, wird man, da baut man so eine Art Immunkraft auf oder es ist ein Muskel, den man trainiert, dass man eben aus dem heraus Wachstum schöpft. Ja? Man erkennt irgendetwas, setzt sich da drauf, exploriert es, also so dieses Pivoting dann muss man Dinge auch wieder verwerfen, aber man hat halt da mehrere Eisen im Feuer und schaut halt, was funktioniert. Und diesen Muskel zu trainieren, auch als großes Unternehmen, das ist ganz, ganz wichtig, weil das daraus entsteht eben eine Innovationskraft. Also da bewegt man sich dann sozusagen mit diesem Schwungrad mit und erkennt sukzessive Chancen, die man eben ausprobiert und auch ja, lernt daraus. Ja? Und je schneller und je besser man das perfektioniert, umso erfolgreicher. Und da ergeben sich schon Dinge, also habe ich jetzt auf dem Austrian Innovation Forum, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Firma das war, aber da hat ja genau die Firma Gore, die das Gore, ich glaube Gore Gore-Tex, heißen die, Gore, ja genau, die machen Gore-Tex und die haben irgendein neues Geschäftsmodell exploriert und das hat dann, glaube ich, sogar mehr als das Kerngeschäft in ganz kurzer Zeit erwirtschaftet. Also es liegen da ja schon Chancen begraben, die eigentlich sehr schnell zu einem zweiten, dritten Standbein führen können. Und dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn das Kerngeschäft dann so bröckelt und man sagt, okay, da schöpfe ich das noch ab, aber dann habe ich eh was Neues, was sozusagen in eine andere Richtung geht. Aber man muss eben diese Strukturen bauen und das geht halt in großen Unternehmen nicht so schnell. Ja, das muss man jetzt auch sagen. Man muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ja.
Das ist genau, ist tief angelegt. Also die, ich komme gleich nochmal auf das Beispiel von Gore zurück, aber letzten Endes ist es ja so, wenn ich mir ein Abendessen vorstelle und in meiner Küche stehe, dann fange ich ja nicht an, darüber zwingend nachzudenken, was oder guck mir alles an, was in meinem Schrank ist. Das tue ich auch, aber primär habe ich einen Wunsch davon, wie dieses Abendessen sein soll. Wie fühle ich mich gerade? Wie sollen sich die anderen fühlen, die an dem Abendessen teilnehmen? Wollen wir uns mit viel Fett und Zucker belohnen für etwas oder wollen wir uns gesund und fit fühlen danach oder was wollen wir da tun? Und wenn ich dann beschlossen habe, ich mache einen Kichererbsen-Masala, kann ich die Pasta links liegen lassen. Ne? Die Pasta zwingt mich ja nicht, sie zu kochen. Und das wird geleitet von einer Vorstellung. Ne? Von einer Vorstellung davon, wie dieses Abendessen sich anfühlen soll und von einem Wertesystem, auf dem ich das aufbaue. Ne? Und um jetzt irgendwie den Bogen zurück zu Gore zu schlagen, die haben sehr, sehr, sehr früh ein sehr klares Wertesystem auch in operationalisiert. Zum Beispiel ist denen klar, dass wir Menschen nach der Dunbar-Scale ungefähr bei 150 Leuten endet unsere Möglichkeit, soziale Zusammenhänge zu integrieren. Und deshalb bauen die, wenn die neue Gebäude bauen für die Unternehmung, machen die immer nur 150 Parkplätze. Und dann können sie rein visuell erkennen, wenn zu viele Autos da stehen, dann muss man ein neues Haus bauen. Dann muss man eine neue Einheit machen.
Ne? Mhm. Ja, und spannend.
Und das wiederum erzeugt dann eine ganz andere Art und Weise des Zusammenseins. Was ich nicht weiß, ist, von welcher Zukunft träumt Gore?
Also, das war jetzt nur so ein Beispiel, das mir hängen geblieben ist. Mhm. Also ich
klar.
War ein Vortrag.
Was mich jetzt hier interessiert ist, vielleicht gar nicht in den Details, wie funktioniert das genau, sondern wie würde sich die schönstmögliche Zukunft anfühlen? Also so wie mein Abendessen-Beispiel. Ne? Aber wie würde sich die schönstmögliche Zukunft anfühlen, die du dir wünschst oder vorstellen kannst?
Ja gut, also weißt du, ich arbeite natürlich sehr methodisch und hab jetzt auch interessante Szenarien entwickelt und ich gehe auch in meiner Methodik sehr stark in die Extreme. Also ich stelle mir immer vor, wie könnte es sein, dass es besser nicht mehr geht. Ja, also so dieses sehr utopische. Und ich stelle mir aber auch das andere Extrem vor, weil das nimmt einem so ein bisschen die Angst, wenn man dann auch reingeht in etwas, wo man sagt, also wenn es blöder nicht mehr laufen kann, wie sieht es denn dann aus, wenn man wirklich mal das, was man eigentlich, da hat man ja schon so einen Widerstand, das überhaupt zu denken. Ja, da gibt es ja so Situationen, wo man sagt, das will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, stellen wir es uns doch vor. Ja. Also, und in diesen Szenarien, die jetzt utopisch sind, da kommen schon immer wieder doch gleiche Muster vor. Und die Muster sind jetzt eigentlich immer, wenn, was macht eine Welt besser? Und es ist etwas Kollektivistisches. Ja, also es ist schon irgendwo auch eine Verantwortung zu übernehmen, dass jeder Einzelne in einer Gesellschaft eine Verantwortung übernimmt für das große Ganze. Und ich finde, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Wir haben zwar soziale Systeme, aber die Leute verlassen sich drauf. Wir bezahlen, also gezwungenermaßen, weil das wird ja abgezogen und man muss da ja auch, also das ist ja alles geregelt durch das System. Aber diese wirkliche Eigenverantwortung für das System, dass ich sage, also zum Beispiel im Gesundheitsbereich sehen wir das, dass einer der stärksten Hebel, um ein Gesundheitssystem in der Zukunft tragfähig zu machen, ist, dass jeder Einzelne auf seine eigene Gesundheit aufpasst. Und dass man eben in einer alternden Gesellschaft darauf schaut, dass man möglichst lang fit bleibt. Ist ja für einen selber auch gut, ja, aber es ist vor allem auch für das große Ganze gut. Wenn man viele fitte 80-Jährige haben, ist das gut fürs System. Aber in Österreich geht der durchschnittliche 60-Jährige zweimal im Monat zum Arzt. Und das ist natürlich schon, wenn sich diese Überalterung fortsetzt, diese Systeme bleiben nicht ewig tragfähig und irgendwann gibt es Aufstand. Okay. Ja? Also das ist so ein Trait, also auch wenn vieles unsicher ist, aber das ist, also da glaube ich sehr stark dran, dass eben diese gesellschaftliche Verantwortung bei jedem Einzelnen eine schöne Zukunft produziert. Und ich glaube aber auch, dass in der Digitalisierung, wenn man das sozusagen hinkriegt, dass man diese ganze Arbeit mit diesen ganzen Technologien, die es jetzt gibt, also wirklich für das Gute, also das Gute einsetzt, ja, also da komme ich jetzt nochmal, Gesundheitsbereich ist mir natürlich sehr nahe, auch durch meine berufliche Vergangenheit, wenn wir den Gesundheitsbereich wirklich gut digitalisieren, wenn es da Self-Services gibt, wenn wir KI einsetzen, ja, Diagnostik, also Unterstützung für Ärzte, wenn wir auch schauen, dass es Digital Literacy gibt, ja, und die Leute sich wohlfühlen damit, diese Dinge auch zu nutzen und sich das gut etabliert, dann sind diese Dinge ja skalierbar, die helfen wirklich, Kosten zu reduzieren und einer großen Masse von Menschen einen sehr guten Standard of Care zu geben. Und ich glaube, man darf sich dem nicht verschließen. Und da sehe ich schon oft, dass zu kurz gedacht wird. Klar, ich will auch gerne mich mit einem Arzt unterhalten. Aber wenn der Arzt durch eine gut gepflegte digitale Gesundheitsakte, die wirklich meine ganze Medical History beinhaltet, schon vor dem Gespräch viel weiß über mich, dann hat die Qualität dieses Gesprächs, ja, das ist eine andere, ja, weil da braucht man nicht mehr 10 Fragen stellen, sondern dann kann man da ansetzen, wo ich jetzt gerade ein Problem habe und dadurch, dass der diese Historie kennt und die KI hat das dann halt vielleicht auch schon aufbereitet, kann man sich dann um das Wesentliche kümmern. Das spart Zeit, das spart Kosten und das erhöht die Qualität. Und ich finde, man muss halt ein bisschen offen sein für neue Dinge, die schon für viele Leute scary sind und wo man sich nicht auskennt. Aber ehrlich gesagt, ja, das gibt es jetzt halt, das wird ja nicht weggehen. Und dann nutzen wir es doch dafür, dass wir daraus etwas zimmern, was gut ist für die Welt. Ja? Und das Dritte, was ich mir jetzt auch immer wieder überlegt habe, ist Bildung. Also ich glaube, Bildungssysteme müssen auch eben mit diesem Schwungrad sich mitbewegen und lernen. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr eine Armada von super angepassten Leuten, sondern ich glaube, wir brauchen Leute, die lösungsstark sind, die sich was trauen, die mutig sind, ja, die auch irgendwo dieses Selbstbewusstsein haben, okay, ich erkenne jetzt ein Problem und ich löse es. Und das, ich finde das immer sehr, das berührt mich auch, wenn ich Leute treffe, die Probleme erkennen und dann einfach etwas machen. Also ich war so auf dem Health Makers Festival, das ist so, das haben zwei junge Frauen hier in Wien gestartet, da war relativ wenig Pharma, muss ich sagen, aber da waren wirklich Leute, die so, da ganz viele so Grassroots Developments, wo Leute gesagt haben, hey, wir helfen bei der Integration von ausländischen Familien oder wir begleiten Frauen mit Brustkrebs emotional oder irgend sowas. Die haben genau ein spezifisches Problem erkannt und machen einfach was. Ja? Also das finde ich gut und ich finde auch, dass solche Mindsets auch in die Schulen gehören. Es gehört auch dieses Verantwortungsbewusstsein. Ja? Im Moment wird Schülern alles abgenommen, ja, auch von den Eltern. Also ich meine, das ist jetzt irgendwie, das ist so eine Dynamik. Man hat immer das Gefühl, man muss da alles mitmachen und so, anstatt dass man sie mal ein bisschen lasst. Aber da wird einem ja so als Eltern auch so ein schlechtes Gewissen erzeugt, ja. Aber wirklich auch diese Selbstverantwortung für die Gesundheit, ja, oder Ernährung, solche Dinge, das gehört in die Schulen oder auch die Medienkompetenz. Also wenn Lehrer nicht mit Social Media umgehen können, dann können sie auch den Kindern das nicht beibringen. Und jetzt man das alles nur zu verbieten, bringt auch nichts. Aber man muss lernen, dass man sich schnell in einer Bubble verstrickt, ja, und meint dann, das ist die Realität. Da entstehen ja viele, also auch katastrophale Dinge, ja, dass man sich in so einer Social Media Bubble verliert. Aber da muss ja auch die Schule den Hebel ansetzen und den Kindern da ein bisschen und Jugendlichen ein bisschen die Augen öffnen und zeigen, wie diese Algorithmen und diese Dynamiken funktionieren. Also die Bildung ist schon, finde ich, ein ganz starker Hebel. Und ich finde es auch traurig, dass das oft politisch kein Thema ist, das so Zugkraft hat. Ja? Also wenn jetzt ein Politiker kommt, also zumindest ist jetzt meine Wahrnehmung, ja, wenn jetzt ein Politiker kommt, so wir setzen jetzt sehr stark auf Bildung, das ist eigentlich richtig und das ist gut für die Zukunft, aber das ist jetzt nicht so das, was die Masse der Leute so interessiert. Das ist jetzt mein Bild, ja. Aber
Also du hast drei Säulen. Ich will noch einen Punkt früher ansetzen. Du sagst auch hier wieder, ne? Typisch Verena, wir brauchen ein Spannungsverhältnis. Nämlich nur die Utopie bringt es nicht und nur Worst Case bringt es auch nicht. Wir müssen die Spannung zwischen den beiden aufmachen. Und beide sind schwierig zu denken. Ja. Ich mache immer mal wieder so ein Spiel mit Gruppen, wo ich sage, okay, es gibt einen Wettbewerb, irgendwie drei, vier Gruppen. Es gibt einen Wettbewerb, welche Gruppe kann in 15 Minuten den effektivsten Weg entwickeln, die Erde und alles Leben zu zerstören? Das ist meistens straightforward und macht auch richtig viel Spaß und so. Ne? Also effektiv, kostengünstig und schnell. Ne? Und dann gehen die alle los und machen das. Und dann sage ich, okay, super, jetzt haben wir einen Gewinner und so. Jetzt drehen wir es um. Jetzt machen wir 15 Minuten, wer baut die beste Welt? Und das wird dann schon schwieriger, weil das Bild eines Worst Cases ist ziemlich klar, das Bild eines Best Cases ist nicht klar. Und wenn wir, und wir haben aber die Verantwortung, beide zu definieren, damit wir irgendwo in der sinnvollen Mitte ankommen. Na, das war so ein erster Punkt, den ich verstanden habe.
Ja, genau. Mehr braucht es auch nicht. Also ich brauche keine, also diese Zukunftsszenarien, die man so auf Achsen aufhängt und wo man verschiedene Quadranten macht, also so wie nach Lehrbuch, ja, ich unterrichte das auch auf der Uni, aber das ist zu komplex jetzt. Also das funktioniert auch nicht. Und diese Extreme zu denken, das funktioniert gut, ja. Und da kommt natürlich dann unweigerlich die Vision ins Spiel, ja. Also irgendwo in der sinnvollen Mitte muss ich, also egal jetzt, ob ich eine Privatperson bin oder ob ich ein Unternehmen habe, das ich nach vorne treiben will, ich muss mir überlegen, wo ich hin will. Also ich auf einer Welle surfen, das funktioniert nicht mehr so super. Ja? Und das muss man sich überlegen. Die dystopische Zukunft, also muss ich jetzt sagen, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ketzerisch, aber die dystopische Zukunft ist schon das, was passieren wird, wenn man so weitermacht wie bisher. Also in vielen Bereichen muss man sagen, das so weitermachen wie bis jetzt ist keine gute Strategie. Also sich was Neues zu überlegen, macht jetzt schon Sinn. Also, ich meine, ich aus der Innovationswelt will man natürlich immer was Neues überlegen, aber das ist ja nicht so for the sake of it, sondern das ist jetzt wirklich schon, es gibt Handlungsbedarf, sagen wir mal so. Ja? Und eine Vision, wo ich mir überlege, wo ich hin will oder was will ich jetzt als Unternehmen wirklich erreichen, was ist so mein übergeordnetes Ziel, das ist vor allem bei großen, lange gewachsenen Unternehmen schwierig, weil die haben schon mal eine Vision gehabt, ja, aber das hat sich dann klar, weiterentwickelt dann. Und dadurch, dass das so große Dinger sind, ist das so am Weg so ein bisschen verloren gegangen. Ich glaube, das muss man wieder so reinimpfen, dass man sagt, okay, das ist da, wo wir hinwollen. Das ist das, was Startups sehr gut können. Ja, die haben meistens eine ganz tolle Vision, was sie jetzt erreichen wollen. Und dadurch catchen sie ja auch junge Leute sehr, weil die dann sagen, boah, das ist super Purpose, da können wir was bewegen, das ist toll. Ja. Und das mobilisiert auch viel. Und das wieder, also, und ich glaube auch daran, dass große Unternehmen, also die ja schon das Backbone der Wirtschaft sind, das muss man jetzt schon auch sagen, ja, dass die auch auf einem guten Weg sind, ja, aber das sozusagen für so einen großen Laden wirklich eine zielgerichtete Vision zu kriegen, die auch wirklich die Leute mitnimmt, nicht nur irgend so einen Satz, der eigentlich nichts bedeutet, sondern schon etwas, wo man sagt, okay, dafür lohnt es sich, dass ich da jeden Tag aufstehe, weil das ist cool, ja. Also das ist ja wurscht, ob ich jetzt beim Energieversorger arbeite oder eben in einer Pharmafirma oder keine Ahnung, in einem Lebensmittelkonzern oder was auch immer. Aber da so eine Vision und dann auch angedockt einen guten Purpose zu finden, das nimmt die Leute schon mit. Aber das ist etwas, das kann da, also wenn ich da jetzt also ein CEO bin, das kann da keiner abnehmen. Ja, das ist, du kannst schon die Extreme denken und sagen, so die utopische Welt sieht so aus, die dystopische Welt sieht so aus. Was ist denn meine Rolle sozusagen in diesen Extrempunkten und wo habe ich denn den größten Hebel, wo will ich denn hin? Ja, das muss ich schon selber sagen. Und ich meine, meistens ist es auch so, dass die Vision ja gar nicht so abhängig ist von den Rahmenbedingungen. Wie ich sie erreiche, schon, aber was ich jetzt will, die Vision ist nicht, also wenn Amazon sagt, ich will das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt sein, das kann ich in jeder Welt sein. Das finde ich, das machen die, auch wenn das jetzt ethisch nicht immer so ein Thema ist, was ich unterstütze, aber das machen die gut. Die sind kundenfreundlich und man hat einen Login-Effekt, weil es einfach wahnsinnig praktisch und convenient ist, dass man dann halt doch immer wieder dort was bestellt, aber wenn man sagt, vielleicht lieber nicht, ja, aber.
Ja, aber jetzt ist es ja, wie du genau sagst, keine einfache Aufgabe. Ne? Also diese Spanne aufzumachen und dann auch eine Variante zu formulieren, die zu dem der Organisation passt und die dann auch operationalisierbar ist. Und das ist ja mit das Schwierigste, hast du auch gerade gesagt, dass große Unternehmen, erfolgreiche Unternehmen, die sind ja aus dem Grund so erfolgreich, ne? Weil das, ja, was sie, ihre Grundannahmen funktioniert haben. Und deshalb sind sie auch nicht so gut darin, zu sehen, wenn die Grundannahmen sich radikal verändern, weil es oft den Anschein hat, dass sie immer noch gleich sind. Also zum Beispiel über die Entwicklung von Computern hinweg gab es immer Experten für die aktuelle beste Technologie, um Computer zu bauen. Als Computer noch mechanisch waren, bei Ada Lovelace und Charles Babbage haben die Leute gesagt, die Mechanik stößt einfach durch physikalische Bedingungen an ihre Grenzen bei der und der, bei dem und dem Compute pro Sekunde. Ja, das geht nicht weiter, das ist endlich. Mhm. Und dann kamen Röhren. Ja, und Röhren waren Phasenübergang, Phasensprung und plötzlich war ganz viel mehr möglich. Dann haben die Röhrenexperten gesagt, ja, aber Hitze ist das Problem und deswegen wird das nie schneller als so. Und dann kamen Transistoren und so weiter. Ja? Und die Experten in einem Feld sehen nicht, was als nächstes Feld kommt, ganz oft. Ja, das ist eine der großen Schwierigkeiten in dem Feld. Und weil das so schwierig ist, bist du jetzt da und hilfst denen, das zu navigieren. Lass uns da mal so ein bisschen reingehen. Was siehst du als deine Aufgabe mit deinem Unternehmen in dem Feld, dabei zu helfen, auf diesen drei Säulen und vielleicht auch mehr, wie du erwähnt hast, in eine gute Zukunft zu gehen? Wie hilfst du?
Ja, also schon methodisch strukturiert, also das kommt auch gut an. In großen Unternehmen ist es schon ratsam, sozusagen in deren Logik einzusteigen, ja, dass man andockt, ja. Also es ist jetzt nicht mein Ziel, da besonders fancy und über drüber ranzugehen, das erzeugt ja nur Disconnects, ja. Also was ich machen kann, und ich komme ja dann von außen. Ja, also das ist schon gut, wenn es so einen Stimulus von außen gibt, der aber, also dieser Stimulus bin dann halt ich irgendwie, und ich verstehe aber auch, wie es innen funktioniert. Ja, und das hat ja auch seine Berechtigung. Also Strukturen aufzubauen ist ja auch wichtig, und so ein riesengroßer Laden, ein Großkonzern, der kann ja nicht einfach sagen so, und morgen verwenden wir jetzt alle KI, ja, sondern da muss man sich ja überlegen, wie organisieren wir das, wie schauen wir, dass da alle sozusagen auf das gleiche Level kommen, wie stellen wir sicher, dass das dann auch quasi compliance-technisch okay ist und so weiter. Das kann ja nicht über Nacht in meiner kleinen Firma, kann ich schnell entscheiden und sagen, das machen wir jetzt so, okay, funktioniert nicht, machen wir morgen wieder anders, passt, oder? Aber in so einem großen Unternehmen muss man sich das halt schon überlegen und quasi in diese Strukturen auch einsteigen. Also ich komme von außen, ich habe aber auch damals, wo ich quasi noch drinnen war, immer Impulse von außen gebracht, aber dieses eben so ein Spannungsfeld zu erzeugen, das ist gut, ja, und auch, ich will ja niemanden belehren, sondern irgendwie Impulse zu setzen, schrittweise, und den Leuten auch ein bisschen Zeit lassen, auf Dinge selber drauf zu kommen, ja, okay. Ich meine, wie gesagt, so Leute, die in einem Konzern, da sitzen total viele Leute, die super smart sind, die sind aber in so einem großen Ökosystem, das eben manchmal schwierig ist wahrzunehmen, was ist das Nächste, wie du sagst. Und da ist oft so ein Stimulus von außen sehr hilfreich, und das Ganze dann schon verpackt in eine Vorgehensweise, Ich spiele sehr viel mit Methoden, ja, wo ich dann halt auch schaue, was haben denn die jetzt gerade für ein Problem und überlege mir aus meinem ganzen Baukasten von Methoden, was ist jetzt da sozusagen das maßgeschneiderte Toolkit, das hier funktioniert und uns schnell an ein Ziel bringt. Zeit ist ja meistens ein Riesenfaktor. Also wirklich, es geht um die Menschen, Nummer eins. Ja? Also es geht auch um Emotionen, dass man eben auch so ein bisschen Sicherheit gibt und Vertrauen in dieses iterative Arbeiten schafft. Okay, da gehe ich schrittweise, dann mache ich wieder einen Schnitt, schaue, wie es funktioniert. Also einfach da mit den Leuten mitzugehen, das kann ich machen. Ja? Und mich interessieren halt auch die Menschen. Und mich interessieren auch Generationen und wer da halt alle miteinander zusammenarbeiten soll. Also darum geht es ja eigentlich. Also all das, was passiert in der Welt, ist gemacht von uns. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie wieder landen. Wir treffen heute eine Entscheidung und die entscheidet darüber, wie die Welt morgen ausschaut. Ja, und das, was ich heute entscheide und tue, das shaped sozusagen die Zukunft in einem Unternehmen, aber auch in persönlichen Umfeldern. Also das ist jetzt nichts, was einfach passiert, sondern und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen. Es ist eigentlich eher eine Erdung, als jetzt so irgendwo in der Wolke rumzuschweben, ja. Und wirklich ganz konkrete Schritte zu setzen. Ja? Das habe ich halt über viele Jahre perfektioniert, sozusagen diese Impulse ganz gezielt zu setzen, die Leute zu motivieren, woanders hinzuschauen, und dann kommt eine Dynamik in Gang, ja, und dann folgen natürlich auch die Strukturen. Also das ist ja schon etwas, was es natürlich dann einfacher macht, wenn man sozusagen in einem Unternehmen Strukturen hat, wo man relativ schnell Freiräume schaffen kann, um was Neues auszuprobieren. Das ist ja in so Matrix-Organisationen immer das Problem. Das ist alles auf ein Kerntagesgeschäft für das aktuelle Geschäftsjahr ausgelegt. Und da ist halt wenig Raum links und rechts, dass die Leute noch was anderes machen. Und dann fängt es halt so an, dass irgendwelche innovativen Ideen schnell, schnell irgendwie in der Freizeit entwickelt werden. Und das, ja, das bringt eigentlich, das kann man dann auch lassen. Ja, weil das bringt nichts. Ja.
Also ich habe... Ich versuche mal so eine Analogie, um zu gucken, ob ich verstanden habe, was du tust. Und zwar, also Kinder, die versuchen, rauszufinden, wie die Welt funktioniert, indem sie spielen. Ja, und bevor du etwas wirklich ernsthaft tun kannst, musst du es ja mal irgendwie üben und ausprobieren und so. Und das nennt man ja Spielen. Das ist eine wichtige Technik. Und dann irgendwann hören wir auf zu spielen und haben deshalb auch Schwierigkeiten, uns an neue Umstände anzupassen, weil wir nicht mehr lernen, uns an diese neuen Umstände anzupassen. Und wenn ich richtig verstehe, was du tust, ist, dass du systematisch dabei unterstützt, ein Unternehmen wieder in einen spielerischen Modus zu kriegen, der aber gleichzeitig professionell ist, insofern als dass er auf den Erfolg des Unternehmens ausgerichtet ist. Ist das grob richtig?
Ja, also das kommt schon hin. Also man weiß, es gibt ja auch so Studien, die zeigen, dass jedes Kind im Kindergartenalter ist ja ein kreativer Genius. Ja? Also eben durch genau das, was du sagst. Ja? Und das wird uns halt sukzessive in unserer Ausbildung abtrainiert. Und im Erwachsenenalter, da gibt es einen Score, ich habe es vergessen, wie der heißt, aber es gibt so einen Score, der sozusagen abbildet, wie gut sind wir im nonlinearen Denken. Und das sind im Erwachsenenalter nur mehr 2% der Menschen, die wirklich sozusagen, sind wahrscheinlich dann irgendwelche Künstler oder, also die aber wahrscheinlich nicht in einem sehr strukturierten Alltag leben. Und das hat ja einen Sinn, weil ich meine, wir sind ja mit so vielen Reizen konfrontiert, da bist du ja irre, wenn du dich nicht strukturierst. Das macht ja auch einen Sinn. Aber dieser Künstler, das hat ja auch der Picasso schon gesagt, der Künstler lebt ja in allen von uns. Und auch dieser Spieltrieb, ja, wenn man das aktiviert. Aber in einem Corporate muss man halt eben diesen Raum schaffen, wo man sagt, jetzt ist es so. Und das ist halt kein Boardroom, wo ich dann mich reinsetze um 2 am Nachmittag, nach Mittagessen und sage, so, und jetzt denken wir mal ein bisschen out of the box. Ja, das funktioniert ja nicht. Sondern da ist es halt dann schon klug, dass man vielleicht einmal woanders hingeht, eben sich mit ganz bewusst mit anderen Impulsen konfrontiert, dass man eben spielerische Methodiken anwendet, Kreativitätstechniken und solche Dinge, dass man einfach die Leute gut in diese Richtung aktiviert und dass es auch Spaß macht. Ja? Aber du musst halt auch diese Freiräume in den Organisationen schaffen. Und das ist halt schon immer die große Diskussion, ja, boah, ein Sprint 5 Tage, na, unmöglich. Also ich habe noch nie, never ever einen Sprint für über 5 Tage verkauft. Das macht man halt einfach nicht, was schade ist, weil gerade heutzutage wäre das ja wichtig. Ich glaube auch, dass das kommen wird, aber diesen Raum zu schaffen, das ist wichtig und das kann man natürlich schon methodisch unterstützen, dass man Leute relativ schnell sozusagen in so einen Modus kriegt, dass man die auch mitnimmt, dass man ganz gezielte Impulse setzt, die halt eben genau da andocken, wo die gerade sind. Ja, weil irgendwas bringt jetzt auch nichts. Ja, ich meine, das interessiert vielleicht mich, weil ich sowieso immer an vielen Dingen interessiert bin, aber der oder diejenige in dem Corporate, die stehen halt vielleicht jetzt gerade vor einem ganz konkreten Problem und da muss ich diese Impulse halt schon ein Stück weit kuratieren, dass das halt da dazu passt, wo die sagen, hey, das ist jetzt eigentlich interessant, das habe ich mir so noch nie überlegt, lass uns das doch mal anschauen, aber dann macht es halt einen Sinn. Ja, das mache ich und was auch mich sehr treibt, eben wie schon gesagt, sind die Menschen und also dieses Thema Co-Creation, das habe ich ja auch schon gemacht, lang bevor es dieses Wort gegeben hat, aber wirklich diese Dinge gemeinsam zu entwickeln, viele Leute, also viele, aber halt unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen, die halt alle einen unterschiedlichen Blick auf das Thema, was halt gerade im Raum steht, haben und da gemeinsam was auszuprobieren und zu entwickeln. Ja, also es gibt jetzt auch viel so in der Stadtentwicklung zum Beispiel, ist auch so ein Thema, mit dem ich mich jetzt neben der Gesundheit sehr schwerpunktmäßig beschäftige, gibt es viele so Living Labs jetzt, also wo wirklich quasi im Alltag werden neue Dinge getestet. Ja? Und ich habe an einem Forschungsprojekt da in Wien mitgearbeitet, 4 Jahre lang, wo man wirklich in einem Stadtentwicklungsgebiet einfach neue Dinge im Energiebereich und so weiter getestet haben. Und das ist schon spannend, weil da kriegt man Zugang zu was Neuem, man kann was ausprobieren, man kann sich aber connecten mit seinen Nachbarn. Das bringt die Menschen zusammen und da entstehen Dinge. Und das heißt ja, solche Dinge heißen ja nicht umsonst Sandboxes, weil das ist halt ein Sandkasten, wo ich spielen kann, wo ich was ausprobieren kann, wo ich Erfahrungen sammeln kann. Und dann sieht man eben, habe ich jetzt ein Proof of Concept, funktioniert das? Ist das etwas, was man dann größer ausrollt? Diese iterativen Schritte sind ja gescheit, weil dann fließt ja nicht in irgendwas, was nicht funktioniert, gleich so viel Geld. Ja, ja, genau.
Richtig, also das dafür, ich würde mal ganz gerne tiefer einsteigen in die Sprints, weil ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das eigentlich ist.
Ach so,
Und ich würde sagen, auch um deinen Punkt zu unterstützen, dass sich so ein 5-Tage-Sprint durchaus lohnt. Ne, wir waren beteiligt an Sprints, die zu Produktentwicklungen geführt haben, die viele Millionen erwirtschaftet haben. Und ob dann irgendwie in den drei hintereinander liegenden Sprints jeweils 5 oder jeweils 3 Tage verbraucht wurden, ist im Verhältnis zum Ergebnis komplett irrelevant. Und ich würde sogar sagen, die Tiefe, die durch 5 Tage entsteht, hat einen essentiellen Beitrag geleistet dazu, dass überhaupt entstehen konnte, was entstanden ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, als letzter Satz, und dann würde mich dein Blick auf Sprints und vielleicht auch eine Erklärung, was das eigentlich ist. Aber als letzten Satz möchte ich nochmal highlighten, das kommt ja aus der Google-Welt. Ja, das ist ja
Ja,
aus der Welt der sich am schnellsten drehenden Unternehmung oder für eine Weile zumindest am schnellsten drehenden Unternehmung der Welt kommt. Und die, wenn die sich 5 Tage Zeit nehmen, dann hat das schon was zu sagen. Und AJ und Smart haben jetzt zwar auch eine Dreitages-Variante von dem Sprint, aber das hat eher damit zu tun, hat nicht mit Google zu tun, sondern es hat mit den anderen zu tun, die nicht einsehen, dass es vielleicht 5 Tage dauern könnte. Aber gut, was ist ein
ja.
Sprint?
Also ein Sprint ist im Prinzip eine sehr überschaubare Zeit. Also in dem Fall der Google Design Sprint ist 5 Tage, wo man eben von einer Problemstellung bis zur Lösung den ganzen Prozess durchspielt. Ja? Also meistens begleitet. Das ist methodisch, also da gibt es eine ganz klare Struktur. Man kann das jetzt natürlich auch sehr stark mit KI unterfüttern. Also da gibt es mittlerweile Tools, die sozusagen das KI-technisch begleiten, dass man eben Recherchen und so weiter da auch einfüttern kann, auch mit Agenten, die dann bei den Workshops mitarbeiten und so. Das ist lustig, ja. Und man hat nach den paar Tagen, also ob das jetzt 5 oder 3 Tage sind, also meine Sprints sind also die, die ich wirklich mit zahlenden Partnern durchführe, meistens nur 3 Tage, aber man hat ein Ergebnis. Wenn es 5 Tage sind, hat es mehr Tiefe, aber es hört ja dann nach den 3 Tagen nicht auf. Ja, also ich helfe mir da halt immer, dass wir vielleicht Vorarbeit leisten, dass wir das nicht 3 Tage oder 5 Tage hintereinander machen. Man macht vielleicht 2, 3 Online-Meetings, wo man schon mal ein bisschen die Lage sondiert. Also diese ganze Recherchephase kann man ja quasi vorlagern, und kann dann sozusagen das ganze Ding auch ein bisschen aufsplitten. Oder man kann unterschiedliche Leute einbinden. Also man kann sich da schon helfen, diese Prozesse eben so aufzusetzen, dass es halt für die Umgebung, wo man halt gerade ist, funktioniert. Ja, aber es ist im Prinzip eine Vorgehensweise, die halt relativ schnell iterativ sozusagen von der Problemstellung zu über viele Lösungen zu ein paar Lösungen führt, wo man sagt, da habe ich jetzt einen sogenannten Proof of Concept, ja, also ein Minimum Viable Product, das ich testen kann. Ja, damit kann ich jetzt einen Piloten machen, weil das interessant ist. Oder ich kann damit weiterarbeiten, aber ich habe auf jeden Fall ein Ergebnis. Und das ist das, was wir mehr perfektionieren müssen. Das müssen jetzt nicht 5 Tage sein. Also ich glaube, also ich klebe sowieso nie an Methoden. Ich glaube, man muss verstehen, was so der Kern einer Methode ist. Und dann ist also durchaus, also ich erlaube mir das halt, ja, dass man sagt, okay, das ändern wir jetzt einfach ab, ja, weil es jetzt gerade in dem Kontext so passt. Und dann splitte ich halt den Sprint auf. Ich mache das nicht an aufeinanderfolgenden Tagen. Dazwischen passiert vielleicht auch noch mal was, ja. Also in vielen Unternehmen arbeiten diese Squads und Tribes und so an Cycles. Das sind so 60 oder 90 Tage, wo eben Dinge durchgespielt werden, und dann schaut man sich an, wo man ist, und dann macht man halt eine Retro und schaut, wie man weiterarbeitet. Also das ist so ein bisschen dieses Scrum-Prinzip, dass man eben immer so in einzelnen Iterationsschritten arbeitet. Das kommt eher aus der Technologie, ja. Und auch Open Source kommt aus der Technologie, was ja im Prinzip Co-Creation in Reinkultur ist. Und da hat man es halt schon früh verstanden. Das liegt auch so ein Stück weit daran, dass eben viele Leute, die im Technologiebereich arbeiten, sehr sachorientiert sind. Die sind einfach wirklich scharf drauf, dass sie Dinge entwickeln, die funktionieren. Und da spielen so diese firmenpolitischen Themen weniger eine Rolle. Ja? Und deswegen passt es auch ganz gut.
Also, ja. Und ich habe, was das Resultat ist, ich habe von Tom Chi, einem der Initiatoren von Google X, dem Google Innovationsort, gelernt, dass bei Google X haben sie gesehen, dass die Kernmetric, die einen wahrscheinlichen Erfolg für eine Organisation prognostiziert, ist Rate of Learning.
Ja.
Und ein Sprint ist ein Lerninstrument. Ne? Ein Lerninstrument, mit dem man auch mal wilde Hypothesen mit Zahlen überprüfen kann. Und interessanterweise habe ich schon häufiger erlebt, wie die wildesten Hypothesen die besten Zahlen bringen. Ne, die unwahrscheinlichsten Hypothesen, die am Anfang erstmal crazy erscheinen, am Ende tatsächlich den Erfolg bringen. Und wenn man kein Modell hat, mit dem man das in einer Sandbox, in einer sicheren Zone spielerisch ausprobieren kann, dann wird man es nicht tun und wird verpassen, was man da so an Peaks mitnehmen könnte und bleibt dann irgendwo in einem Valley oder auf einem lokalen Peak hängen und verpasst echtes Business, ne? weil man die Optionen einfach übersieht.
Ja, also da bin ich ganz bei dir.
Ja, und du machst das, ja, du hilfst Unternehmen dabei, genau das zu tun.
Also die steile Lernkurve, das ist absolut, also dieses Flywheel, dieses Schwungrad, das brauchst du, ja, dich auf was draufsetzen, ausprobieren, schnell iterieren, auch verwerfen, ja, also wenn man sieht, also dieses Kill Your Darlings, das ist etwas, was zum Beispiel bei Startups schwierig ist, ja, die haben halt irgendwie eine Idee und sind super verliebt in diese Idee und erkennen oft nicht, dass das eigentlich die falsche Idee ist und dann scheitert es halt, ja, also das ist
Das meine ich mit der Landschaft. Man muss
es verwerfen.
Ne? Ja, Valleys und Peaks. Ja, ne? Also wenn man sich die Optionen, ein Problem zu lösen, als so eine Art Landschaft vorstellt, dann muss es ja darum gehen, den höchsten Gipfel zu finden. Und oft sind wir verleitet, auf irgendeinem kleinen Gipfel hängen zu bleiben. Das machen dann solche Startups, wie du sie beschreibst. Und Rate of Learning sagt, nee, ich finde da drüben was anderes. Ich muss zwar vielleicht durch ein Tal, aber da drüben ist ein wesentlich höherer Gipfel. Und dann gehe ich da hin. Und selbst dann bin ich nicht zu Ende. Dann gucke ich, ob es noch einen höheren gibt. Das ist harte Arbeit und braucht dann Profis wie dich, die Leuten dabei helfen, diese harte Arbeit zurückzubringen in ihr Business as usual, an das sie sich gewöhnt haben.
Ja, also aber es ist viel Arbeit. Ja. Es ist viel Arbeit. Und wie gesagt, man muss dann halt schon seine Hausaufgaben machen. Ja, also das ist jetzt nichts. Das ist hochprofessionelle, wirklich harte Arbeit und dann natürlich auch diese ganz neuen Themen, wo man vielleicht die Märkte auch noch nicht so kennt, wirklich zu schauen, wo bewege ich mich da, was ist der Business Case? Also man muss sich da schon zwingen, eben nicht nur, weil es cool ist und weil es mir jetzt halt gerade super gefällt, ja, sondern wirklich schauen, gibt es jetzt echt was her, ja, und da ist es auch total wichtig, dass man eben viele Sachen ausprobiert, also das kommen schon viele Ansätze eben aus diesem Technologieumfeld, also diesen diese Adobe Kickbox, ich weiß nicht, ob war so ein Innovationsprogramm, 2015 hat das mal so irgendwie war das erfolgreichste Innovationsprogramm der Welt oder so. Aber die haben, also diesen Mark Randall, den habe ich auch mal kennengelernt, der das gestartet hat, der hat auch gesagt, diese Sachen kommen schnell ins Stocken und wir müssen eigentlich viele Ideen entwickeln, um dann sicherzustellen, dass etwas dabei ist, was dann wirklich fliegt. Und die haben dann wirklich quasi diesen Floor geöffnet für die Mitarbeiter und haben gesagt, ja, gebt uns eure Ideen und iteriert sie so lang, bis wir eben sagen können, okay, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir was entscheiden können. Weil oft eine grobe Idee ist meistens ja nicht besonders aussagekräftig, aber man hat halt auch nicht die Zeit und das Geld, das jetzt wirklich bis ins allerletzte Detail durchzudeklinieren. Man muss irgendwie so einen Weg finden, wo man sagt, okay, da bin ich jetzt einmal an einem Punkt, wo ich sagen kann, gut, da schauen wir jetzt nochmal tiefer rein, weil das ist interessant. Und wenn man aber erkennt, dass etwas nicht funktioniert, dann muss man es eben auch lassen und killen und sagen, das ist ein Dead End, let's face it, das ist eben diese steile Lernkurve, die man eben anschieben muss. Und dann aber auch, wenn es nicht funktioniert, noch einmal in der Retro herausfinden, warum. Weil dann zu sagen, okay, das funktioniert nicht, aber Gott, auch da nochmal einsteigen und zu lernen. Ja. Also das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch für uns selber als Menschen ganz wichtig, dass man immer dazulernen. Also es gibt so viele Dinge jetzt, die man lernen kann. Ja, es gibt so viel Neues, was echt interessant ist. Ja.
Wesentlich mehr als ein Mensch so kann. Ne? Du bist ja eine Verena. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, du könntest dich klonen und es gäbe irgendwie 3 oder 10 oder wie viele Verenas auch immer, dann wäre für die auch noch genug zu tun, um in den Weltaufgang zu laufen. Was würden die anderen von dir denn so tun?
Ja, also das, was ich jetzt mache, das macht mir sehr viel Spaß. Das würde ich natürlich gerne weitermachen. Klar, aber was natürlich mir schon im Kopf rumspukt, ist so diese systemische Zusammenarbeit. Ja, also wie hat jetzt, lustig eigentlich, beim Europäischen Forum Alpbach habe ich mich mit einem 19-jährigen Studenten unterhalten und der hat dann zu mir gesagt, du sag mal, wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Und dann habe ich mir gedacht, da bin ich 68, also ist jetzt eine lustige Frage von einem 19-Jährigen. Aber das hat mich auch so ein bisschen getriggert, wo ich mir dann auch gedacht habe, naja, werde ich da immer noch Projekte mit großen Corporates, Innovationsprojekte machen oder was mache ich denn dann? Ja? Und da muss ich ehrlich sagen, das ist so schon so was mir schon lang im Kopf rumspukt, also so systemische Think-Tank-Arbeit, ja, also wo man wirklich vernetzt und Plattformen bildet, weil diese ganzen Dynamiken, die jetzt gerade sich so abspielen, das ist ja nichts, was an einem Ort, in einer Branche oder so stattfindet, sondern da kommt ja wahnsinnig viel zusammen und wir haben ja gelernt, das verstärkt sich alles und das hängt alles in irgendeiner Form zusammen und sozusagen all die Fäden zusammenzuführen und zu überlegen, wo können wir da systemisch ansetzen und es sind so viele Dinge, also Gesundheit oder Energie, das ist ja nichts, was ich jetzt als ein Energieversorger machen kann, sondern ich brauche ein neues Energiesystem. Wer macht denn das? Ja? Mhm. Das sind so die Fragestellungen, die interessieren mich schon sehr. Ja? Da habe ich viel zu wenig Zeit. Also bei CEOs for Future bin ich aktiv, aber ich habe viel zu wenig Zeit jetzt für so Plattformarbeit und weiß jetzt auch nicht, wie man da so wirklich genauer Geld verdienen kann damit, aber ja, und dann würde ich eigentlich auch gerne das, was ich so jetzt über die Jahre, und ich bin ja jetzt in der Innovationsszene, ich war ja sehr früh, 2008, da hat es ja dieses Berufsbild noch gar nicht so gegeben. Ja. Und ich habe, glaube ich, schon viele, viele Dinge gelernt. Und wenn man diese ganzen Erkenntnisse, die man da so gewinnt über 20 Jahre mit Leuten teilen möchte, dann hat man ja selber auch Aha-Erlebnisse. Also das muss man jetzt schon sagen, weil man tut halt und oft einmal reflektiert man dadurch, dass ich jetzt dann auf die Uni gehe und Studierenden was beibringen will, reflektiere ich ja selber auch, was ich denen jetzt erzähle. Und dieses Wissen oder diese Erfahrungen zu teilen, das würde ich auch gern noch mehr machen. Also ich habe auch eine Anfrage, ein Buch zu schreiben. Also das sind halt alles so Dinge, ja, das kann man alles machen, aber eben, da muss man sich halt dann vielleicht doch klonen, weil es geht halt nicht alles auf einmal, ja.
Genau, das ist ja die Frage, ne? Also
Ja.
die eine Verena hilft den Unternehmen dabei, in die Zukunft vernünftig zu laufen, verdient damit Geld und dann erlaubt sie den anderen beiden Bücher zu schreiben, der einen und der anderen die systemische Plattformarbeit zu erledigen, die wichtig ist, weil man muss sich ja vorstellen, eine gute Zukunft, also sagen wir mal, du willst eine Supermarktkette bauen und es gibt noch keine Straßen. Das wird nicht
Ja.
funktionieren. Ja?
Nein,
Und eine gute
nein.
Zukunft braucht auch eine gewisse Infrastruktur, die vielleicht sogar öffentlich getragen ist, weil so wie Straßen, ja?
Ja, eben.
Damit sie möglich wird. Und deswegen ist das eine sehr, sehr wichtige Arbeit.
Ja, also ich würde mich auch gerne klonen. Also das ist so eine Idee. Ich habe eine kleine Agentur, ganz bewusst auch, weil ich ja gern operativ an Projekten selber arbeite. Da kann ich nicht so vielen jetzt meine Services zugänglich machen, weil eben ich nicht geklont bin. Aber jetzt auch zum Beispiel meine Erfahrungen irgendwo so, also da ist ja die KI auch ganz gut geeignet dafür, sozusagen so eine Wissensplattform zu schaffen und über die Interaktion mit einer KI sozusagen eine Verena-Agentin anzutrainieren. Also das würde mich schon interessieren. Auch so etwas, was das dann ist, aber das ist also etwas, was man dann auch fragen kann. Ja? Also wenn dann meine Mitarbeiter da sind und ich bin vielleicht im Urlaub, dann gibt es eine geklonte Verena, der man nochmal schon drei Fragen stellen kann, die dann halbwegs zufriedenstellende Antworten gibt, die in meinem Sinne sind. Das ist ja natürlich dann auch wichtig. Also so, das ist schon so eine Idee, ja. Und das ist ja, glaube ich, auch interessant für Unternehmen, weil wenn die Leute weggehen, ist ja oft auch das Wissen weg. Und da hat man mit KI natürlich schon die Chance, sozusagen so das Wissen, das sozusagen in den menschlichen Köpfen drinnen ist, auch irgendwo anders noch abzubilden, dass, wenn die Leute weg sind, dieses Wissen auch noch da ist. Und
Und daran arbeitest du? Also ist das ein aktiver Weg, dich gerade zu klonen?
also es ist jetzt mal noch eine Idee, ja. Also ich habe jetzt da noch nichts gemacht in die Richtung, aber also das ist etwas, das möchte ich schon mittelfristig auch angehen, weil ich glaube, dass es einen Sinn macht. Das kann man, ist vielleicht auch etwas, was man mal verkaufen kann, wenn ich dann in meine Think Tank Arbeit einsteige und dann gibt es halt einen Klon, der dann Unternehmen Impulse gibt. Weiß nicht, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Also das ist so eine Idee, die ich jetzt mal vor einiger Zeit geboren habe, wo ich mir gedacht habe, das wäre eigentlich nicht so verkehrt.
Cool. Dann hätten wir viele Verenas, die uns dabei helfen, in eine gute Zukunft zu navigieren.
Schauen wir mal.
Ja.
Gut.
Verena, vielen, vielen
Ja.
Dank für deine Zeit und auch für deine Energie und dein Engagement, um uns allen dabei zu helfen, diese Welt ein Stückchen besser zu machen.
Ja, gerne.
Und
Hat Spaß gemacht.
ich, ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Gut, super.